Hallo und herzlich willkommen zum Cash-Cocktail-Podcast. Heute ist Professor Dr. Holger Graf zu Gast, in der Social-Media-Welt auch bekannt als Goldgraf. Die gerade erst angefangen haben mit dem Finanzthema, für die ist das vielleicht nicht ganz die richtige Folge, weil es geht heute schon eher um fortgeschrittene Themen wie Hedgefonds, Korrelationen, synthetische ETFs oder auch Staatsschulden. Dazu gilt, nicht alles Bier ernst nehmen, Holger greift auch gerne auf Sarkasmus und Ironie zurück, aber genau das macht die heutige Folge auch sehr unterhaltsam. Viel Spaß beim Zuhören. So Holger, vielen Dank für deine Zeit. Und das war ja eine größere Aktion. Seit Monaten oder fast Jahren versuchen wir irgendwie einen Termin zu bekommen. Jetzt, einen Tag vor meinem Urlaub, haben wir es irgendwie noch reingequetscht und jetzt sagst du mir, es hätte fast schon wieder nicht hingehauen.
Erstmal einen wunderschönen guten Tag auch von meiner Seite. Und ich glaube, es ist wirklich Jahre. Ich glaube wirklich, dass wir nicht von Monaten sprechen. Ich glaube, wir haben vor 2 Jahren oder so mal geschrieben und ich habe immer rumgeweint, Familie, alles so stressig. Und als du mir jetzt geschrieben hattest oder als ihr mir geschrieben hattet, hätte ich auch wiederum geweint. Dann habe ich mir gedacht, nee. Also bei allen anderen, ich habe ganz viele Podcasts jetzt schon abgesagt, weil es einfach im Moment zeitlich ganz schwer ist. Aber dachte mir bei euch, nee, das muss jetzt gemacht werden, weil sonst lauert ihr immer noch mal irgendwann auf und haut mir eine rein. Dementsprechend hätte es aber tatsächlich dann heute wieder nicht geklappt, denn mein Auto ist kaputt und ich hatte Klausur. Das heißt, ich bin vorher mit dem Uber zur Klausur gefahren und als ich heimfahren wollte, damit wir uns noch rechtzeitig hier treffen können, hat sich kein Uber-Fahrer bereit erklärt, mich mehr zu befördern. Und einen Taxifahrer gab es auch nicht. Dann bin ich ganz panisch zum Bahnhof gelaufen und habe da Gott sei Dank ein einziges verlassenes Taxi noch entdeckt. Und der nette junge Mann hat mich dann nach Hause gefahren, nur um dann festzustellen, dass ich natürlich kein Bargeld dabei habe und ihn gar nicht bezahlen kann vor meinem Haus. Bin dann panisch reingelaufen, habe das halbe Haus auf den Kopf gestellt, weil natürlich da auch nicht einfach so Bargeld rumliegt. Habe dann aber Gott sei Dank noch genug Geld gefunden, sonst hätte mich der vermutlich direkt ins Gefängnis weitergefahren. Das ist die Story. Deswegen bin ich ein bisschen außer Atem, bitte das zu entschuldigen.
Alles gut, aber da können wir gleich dran anknüpfen, denn die nächste erste normale Frage wäre gewesen, was machst du denn normalerweise, wenn du keine Podcasts aufnimmst und hast da eben schon das Stichwort Klausur fallen lassen, vielleicht kannst du da die Leute, die dich noch nicht kennen, von Instagram mal kurz mitnehmen, was du normalerweise so treibst.
Genau, das ist eine gute Idee, so zu starten. Ich bin immer unhöflich und so weiter und vergesse das alles, aber da ich von der Ausbildung her Mathematiker bin, glaube ich, kann man mir das verzeihen, dass ich das mit diesen sozialen Normen nicht ganz so drauf habe. Nee, im normalen Leben heiße ich Holger Graf. Habe, wie gerade schon gesagt, Mathematik studiert, da promoviert, habe dann eine Zeit lang für Goldman Sachs in Frankfurt im Derivatebereich gearbeitet, also diese ganz schönen Sachen, Knockout-Zertifikate, wo man auch mal mit Hebel 1000 auf Orangensaft zocken kann und bin danach zurück an die Hochschule gegangen und bin hier im wunderschönen Süddeutschland, im zweitschönsten Bundesland Süddeutschlands, verbeamteter Professor für Finanzmanagement. Und das ist quasi meine Haupttätigkeit. Ich will es nicht Arbeit nennen, weil es ist ja Beamtentum. Und da besteht ja der Vorwurf immer, das sei ja gar keine richtige Arbeit. Nee, das ist das, was ich hauptsächlich mache. Und nebenbei so ein bisschen Social Media, Podcasts und was es so sonst noch gibt.
Das war der Grund, warum sich so viele Beamte hier bei den Influencern tummeln. Die wollen alle noch nebenbei arbeiten. Ich kann es ja sagen, ist ja bei mir das Gleiche.
Wir hatten auch schon du auch Beamter?
Ich bin auch Beamter, ja. Wir hatten schon
sehr schön
andere Gäste, die das auch sind. Und die brauchen einfach noch einen Ausgleich, wo sie dann noch was dazu machen wollen. Wo sie wirklich arbeiten wollen, dass keiner sagt, du bist ja nur Beamter. Dass man sagen kann, nein, Moment, ich habe noch was. Ich hab noch einen anderen Job. Ich habe noch einen Nebenjob. Super.
Man muss ja was für die Rente tun.
Genau.
Darf ich dich fragen, in welchem Bundesland du bist?
Im Saarland. Ich bin Polizist im Saarland. Also so ein
Oh Gott, dann muss ich jetzt aufpassen. Ich wollte jetzt gerade sagen, ich habe nach Bundesland gefragt, aber Saarland ist doch eigentlich gar kein richtiges Bundesland. Zumindest sage ich das meinem saarländischen Kollegen, mit dem ich so einen anderen Podcast habe, auch regelmäßig. Aber da du sagst, du bist Polizist, dann muss ich natürlich jetzt erst recht aufpassen, dass ich hier auch keine Witze mache, die irgendwie was mit Steuerhinterziehung oder sonst was zu tun haben, weil sonst bin ich der nächste Uli Hoeneß.
Ja, ich bin da immer sehr ernst und direkt drauf und dran. Da musst du echt aufpassen. Nee, also dann Polizist, das geht noch, das ist so ein halber Beamter für die meisten. Die sagen halt, ja, nee, du, Beamter doof, Polizist geht noch. Ne?
Ich sag's anders, ich sag, du machst ja wenigstens was Richtiges. Du bringst ja der Gesellschaft was. Nicht wie ich, wenn ich arme Studierende mit Finanzwissen quäle. Das hat ja quasi keinen gesellschaftlichen Nutzen. Du setzt dich ja ein wenigstens für die Gesellschaft. Das finde ich gut. Das war ausnahmsweise ernst gemeint.
Okay, ausnahmsweise. Ab jetzt dann wieder alles nicht so ernst nehmen, war ganz kurz ernst gemeint. Perfekt, wissen die Leute auch, wo sie dran sind. Bei Dan Trudenden wirst du da auch oft angesprochen. Ich meine, du hast ja auch über 50.000 Abonnenten. Bei Instagram wird dann oft gefragt, hey, du bist doch der Goldgraf von Instagram. Kommen dann da auch mal Themen auf oder läuft das alles straight bei dir und du trennst das alles oder wie machst du das?
Ich versuche das tatsächlich strikt zu trennen. Das war mir von Anfang an immer wichtig, wenngleich ich gestehen muss, dass der Kanal ursprünglich aus der Vorlesung entstanden ist. Das war damals eigentlich so ein Witz in der Statistikvorlesung, dass ich jetzt halt einen Instagram-Kanal mache. Und am Anfang war das auch kein Finanzkanal, sondern ich habe einfach ein paar Fotos gepostet, wo ich Klausuren korrigiere. Und das fanden die Studenten entweder lustig oder sie fanden es peinlich, haben es aber trotzdem geliked, weil sie gehofft haben, dass sie dann irgendwie bessere Noten kriegen. I don't know. Das ist quasi daraus ein bisschen erwachsen und jetzt versuche ich es aber strikt zu trennen. In dem Sinne, ich spreche quasi das von meiner Seite aus nicht an. Wenngleich ich natürlich auch sagen muss, dass schon den Studierenden dann häufiger schon kommt, wenn ich was erkläre und dann sagen sie, ah, das haben sie doch gestern auf Instagram gepostet. Dementsprechend, da gibt es anscheinend Überschneidungen, aber die wäre von meiner Seite aus wird das quasi nicht aktiv angesprochen.
Da gibt es tatsächlich Überschneidungen, weil wenn ich jetzt mal so nehme, was du bei Instagram postest, das ist ja für Dullis wie mich, die das nicht studiert haben und so ganz normal da mitkommen müssen. Und dann, wenn man dann die Studenten nimmt, die sind dann davon, wie kann man sich das vorstellen? Vielleicht kannst du da mal für Dullis wie mich jetzt erklären, was bringst du denn deinen Studenten bei?
Meinen Studenten oder den Leuten auf Instagram?
Deinen Studenten. Auf Instagram okay. Können die Leute ja sehen, auch die jetzt zuhören, stimmt, die dir folgen, stimmt. Die dir vielleicht bald folgen, die können das ja sehen. Vielleicht kannst du das einmal mal sagen, wo denn da die Inhalte bei dir im Studium sind?
Ja, also ich bin in mehreren Studiengängen aktiv. Ich sage mal, die meisten Vorlesungen mache ich in einem Studiengang, der nennt sich Internationales Finanzmanagement. Das ist ein Bachelorstudiengang. Das kann man sich wahrscheinlich so ein bisschen vorstellen wie ein Betriebswirtschaftsstudiengang, aber mit starkem Fokus auf Finanzen. Dementsprechend, wir haben da im ersten Semester direkt jemand auf dem Wealth Management von einer größeren Bank da, der die Leute auf Linie bringt und denen gleich mal ein bisschen erklärt, wie das so im realen Leben passiert, außerhalb des Hörsaals. Und dann mache ich da Themen von Portfoliotheorie, das ist dann so klassisch Minimum Varianz, Markowitz, warum bringt Diversifikation was? Was ist die Gefahr, wenn man sich zu sehr auf diese mathematischen Regeln verlässt, dass sich halt Korrelationen, Abhängigkeiten verändern können? Du denkst, du hast ein diversifiziertes Portfolio, dann kommt Corona und alles geht in Arsch und die Diversifikation ist nicht mehr vorhanden. Solche Dinge, dann Derivate, was sind Derivate, wie werden die gehandelt, wie werden die gehedged, wie kann das Auswirkungen auf den Markt haben? Also rundrum alles, was mit Finanzen und im weitesten Sinne auch Volkswirtschaftslehre zu tun hat. Also ich mache zum Beispiel auch eine Vorlesung, die nennt sich International Economics. Da fokussiere ich mich hauptsächlich auf den Geldpart der International Economics. Da geht es dann quasi darum, erstmal innerhalb eines Landes, wie funktioniert das überhaupt, wenn du Geld von einem Konto aufs andere überweist, dann gehen wir über die Landesgrenzen hinweg. Tage 2, wie funktioniert das, was sind die Kritikpunkte daran, wie kann man die vielleicht wieder aushebeln, wie funktionieren Notenbanken, was musst du erfüllen, um quasi Chef von der EZB zu werden, was musst du zum Beispiel nicht haben, also oftmals ist es ja so, beim Beamtentum wissen wir es ja, wenn du eine Straftat, glaube ich, vorher begehst, kannst du kein Beamter werden. EZB-Chefin kannst du trotzdem noch werden, selbst als verurteilte Straftäterin, das ist auch kein Problem. US-Präsident geht auch. Also solche Themen mache ich dann.
Und nebenbei wird hoffentlich noch erklärt, wie man dann richtig reich wird mit Orangensaft hebeln.
Das ist natürlich eigentlich das große Ziel. Das sage ich den Leuten von Anfang an. Wir studieren ja Finanzen. Wir haben ein großes Ziel im Leben, das ist den Lambo zu fahren. Und alles, was wir tun, müssen wir daraufhin auslegen. Und wenn es der tausender Hebel auf Orangensaft ist, der dich dahin bringt, dann ist das so.
Ja, auf den Lambo kommen wir später noch zu sprechen. Das wird jetzt für alle bisschen viel für den Anfang, die dir noch nicht folgen oder dich noch nicht gehört haben irgendwo.
Ja, dann lass mich den Disclaimer noch einbringen. Also man sollte bei so 90% von dem, was ich sage, bisschen aufpassen. Das mag auch durchaus ein bisschen sarkastisch immer gemeint sein.
Also wer das bisher noch nicht verstanden hat, da wird's knifflig, glaube ich.
Wenn entweder jetzt aufhören zuzuhören oder.
Genau, dann am besten weiterskippen zu einem anderen Podcast. Genau. Nee, ich muss jetzt hier mal anfangen mit den User-Fragen, sonst komme ich ja nachher nicht durch und ich bekomme dann einen auf den Deckel.
Das wollen wir nicht.
Bevor wir hier jetzt in unserem Smalltalk verfallen. Dann fange ich direkt an mit, empfiehlt der Holger ETF sparen? Soll dabei das US-Klumpenrisiko ein bisschen ignoriert werden? Oder soll man eher ETFs auswählen, die vielleicht weniger US-Tech drin haben, bis die Big Seven etwas korrigieren?
Also Erstmal würde ich sagen, falls Leute von der BaFin zuhören, ich empfehle natürlich nichts.
Liebe Grüße an der Stelle an die Leute von der BaFin.
Genau. Liebe Grüße an die 150 EU-Beamten, die unserem Podcast zuhören. Oder wie geht dieser Running Gag, glaube ich, muss man mittlerweile bringen immer. Nein, ich empfehle grundsätzlich nichts und ich würde auch niemandem was empfehlen. Das hat den einfachen Grund, ich darf es nicht. Und auf der anderen Seite kenne ich natürlich auch die individuellen finanziellen Hintergründe der Leute nicht. Also es ist wie die klassische Frage, die so für Influencer bekommen. Würdest du jetzt 10.000 Euro in Apple investieren?
Und dann, die habe ich schon nie gehört, die Frage. Die höre ich gerade
das erste Mal. Ja. Ich meine, die Frage kann man ja theoretisch schon auch beantworten, unabhängig dem regulatorischen Hintergrund. Aber das spielt natürlich eine Rolle, ob dein Depot 10 Millionen wert ist, dann 10.000 Euro in Apple machst, weil es eh scheißegal. Wenn dein Depot aber 5.000 Euro wert ist, dann spielt es halt eine große Rolle. Also das hängt natürlich offensichtlich irgendwie vom eigenen Hintergrund ab. So, und jetzt zu dieser ETF-Frage. Ich sag mal so, die meisten Studien, die es gibt, die zeigen, dass es natürlich nicht unsinnvoll sein kann, so einen breiten ETF-Sparplan zu haben. Weil Public Markets, jetzt nur auf Public Equity bezogen, also Aktien, vor allem im Bereich globale Aktien, die sich dann natürlich auf Large Caps fokussieren, da jetzt durch aktive Steuerung deines Portfolios eine Überrendite zu generieren, ist schwer. Und gibt die wenigsten, die das können. Und bei denen, die das geschafft haben, stellt sich dann auch immer die Frage, war das jetzt Zufall oder nicht? Also in dem Bereich macht es, glaube ich, aus wissenschaftlicher Sicht kann man sagen, schon absolut Sinn, das durch passives Beta abzubilden. Also im Wesentlichen einen breiten ETF beispielsweise. Und jetzt war aber die Frage US-Klumpenrisiko. Da gibt's ja immer wieder alle paar Jahre die Zeitungsartikel, der MSCI World wird zu Gefahr oder ist der MSCI World noch zu retten? Weil eben die USA da mittlerweile einen großen Anteil ausmachen. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht exakt, wo er liegt. 74%, sowas um den Dreh. Hau mich aber bitte nicht um plus minus 2-3 Prozentpunkte. Da gab es jetzt immer schon die Stimmen, die gesagt haben, hey, zu viel USA, die sind schon so gut gelaufen, mach den Rest der Welt. Die Stimmen gab es schon vor 10 Jahren. Wenn du das vor 10 Jahren gemacht hättest, wie die Stimmen gesagt haben, dann stündest du jetzt relativ blöd da. Jetzt sind die USA natürlich noch besser gelaufen. Ist es jetzt richtig? Schauen wir in 10 Jahren dann zurück und stellen fest, okay, nee, jetzt war es Europa, China, sonst was, was mir angezogen hat. Das kann keiner seriös beantworten. Und es gibt viele Banken, allen voran einer meiner Lieblinge, Michael Hartnett von der Bank of America, der sagt jetzt schon seit einem Jahr, dass er USA etwas reduzieren würde und lieber auf europäische Aktien, chinesische Aktien etc. gehen. Gleichzeitig glaube ich auch Commodities, Gold und Anleihen. Aber du, wenn man es so einfach sagen könnte, dann würden wir, glaube ich, hier keine Podcasts machen, sondern eben schon den Lambo fahren. Also ich kann es verstehen, wenn jemand sagt, die USA ein bisschen zu reduzieren. Aber man darf sich dann halt nicht ärgern, wenn die USA halt nochmal 10 Jahre alles outperformen, wie sie, glaube ich, die letzten 20, wenn nicht sogar 40 Jahre gemacht haben.
Habe ich vor kurzem eine interessante Grafik gesehen, die Entwicklung des US-Anteils im MSCI World. Da sind wir natürlich jetzt nahe des Allzeithochs. Aber du hast, denke ich, alles dazu erklärt, da brauche ich auch nichts hinzuzufügen. Jetzt hast du ja allgemein was dazu gesagt. Jetzt wäre natürlich anknüpfend die Frage, wie du das hast. Hast du ETFs oder hast du auch Aktien, wo du dann selbst so ein bisschen jetzt den US-Anteil vielleicht reduzierst oder ist dir das egal? Und vielleicht kannst du dazu was aus deinem privaten Depot sagen.
Also mein Privatdepot hat erstmal die große Überschrift nicht nachmachen, wie vermutlich alle anderen Privatdepots auch. Aber wenn man jetzt das Privatdepot wäre ein MSCI World Sparplan, dann glaube ich, kann man das durchaus auch sagen, dass man sowas theoretisch auch nachmachen könnte. Nee, bei mir ist es so, es hat ganz viele persönliche Hintergründe, dass ich im Moment kein direktionales Marktexposure habe. Dementsprechend, ich habe jetzt quasi keinen ETF, ich habe auch keine Long-Only-Aktien im Portfolio. Sondern ich habe mein Portfolio die letzten Jahre insbesondere auf unkorrelierte Absolute-Return-Strategien umgestellt. Also man würde das gemeinhin auch als Hedgefonds bezeichnen, aber das Wort ist ein bisschen mit immer, da wird oftmals was Falsches drunter verstanden. Das hört sich dann anders, sind das irgendwie total renditeträchtige, risikoreiche Strategien. Eigentlich sind so Absolute-Return-Strategien im Traditionellen sehr, sehr konservativ. Daraus besteht im Moment eigentlich mein Depot quasi zu 100%. Ich möchte demnächst, und das habe ich schon vor einem Jahr gesagt, dementsprechend Vorsicht, was demnächst bei mir bedeutet, demnächst auch wieder ein bisschen direktionales Exposure aufbauen. Und das wäre dann tatsächlich die Idee, das über ein passives Investment abzubilden. da sind wir dann bei den klassischen ETFs. Wie ich das genau mache, weiß ich noch nicht, denn das, was ich gerne hätte, gibt es noch nicht. Ich hätte gerne einen 1,5-fach gehebelten MSCI World ETF. Den gibt es aber noch nicht und den wird es auch wahrscheinlich nie geben, aber es besteht noch minimale Hoffnung, dass es vielleicht 2-fach gehebelten gibt und dann kann ich mir das quasi selber bauen. So würde ich für mich das direktionale Exposure im Portfolio abbilden, aber Vorsicht, bevor die Leute jetzt denken, der Goldgraf empfiehlt, gehebelt in den Markt zu investieren. Darf ich was zur Portfoliotheorie sagen?
Na klar, ich habe mehrere Anschlussfragen zu dem, was du gesagt hast, aber führe deinen Gedanken gern zu Ende und dann komme ich.
Wunderbar, ich habe nämlich schon schlechtes Gewissen, dass ich so viel rede. Normalerweise wird mich mein Podcast-Partner schon lange mit dem Spannen unterbrechen. Es gibt in der Portfoliotheorie, sagen wir mal, Markowitz und im Wesentlichen basierend darauf Erweiterungen, ist das Argument, immer du darfst nicht nur auf die Rendite schauen, du musst auch aufs Risiko schauen. Da kann man jetzt unendlich lang diskutieren schon wieder, was richtige Risikomaß ist. Wir nehmen jetzt einfach mal die Vola, auch wenn es kein strikt mathematisches Risikomaß ist, weil es die Aktienaktion nicht erfüllt, aber jetzt wird es zu absurd. Du musst auf Rendite und Volatilität gucken. Und jetzt kannst du dir ein Portfolio bauen, was natürlich vielleicht die geringste Volatilität hat, aber deutlich weniger volatil ist als Aktien. Traditionell ist es aber so, dass diese Portfolien oftmals dann auch eine niedrige Rendite haben als Aktien. Um dann aber wieder auf die Aktienrendite zu kommen oder vielleicht drüber bei gleichzeitig einer kleiner Gleichvolatilität, also dass du ein Portfolio hast, was von Rendite-Risiko her Aktien schlägt, aber eben auch von der Rendite auf Aktienniveau ist, musst du dieses optimierte Portfolio eigentlich hebeln. Das ist so der Grundgedanke. Da gibt es auch ein frei zugängliches Paper von Cliff Asness von AQR, das kann man googeln. Das heißt Why Not 100% Equities. Das ist, glaube ich, schon 20 Jahre alt. Da erklärt er das wunderschön mit ein paar Beispielen. So, jetzt kann ich aber privat im Portfolio schwer hebeln, weil diese Wertpapierkredite immer sehr teuer sind. 6% roughly kosten die aktuell. Die einzige Lösung, die ich für mich gefunden habe, ich baue quasi mal den Absolute Return Anteil, den Hedgefonds Anteil, den unkorrelierten stabilen Anteil sozusagen ungehebelt und mache dann mit dem restlichen, was übrig bleibt, ein leicht gehebeltes Aktieninvestment, sodass das Portfolio quasi in Summe etwas gehebelt ist. Und dazu brauche ich halt die Möglichkeit, gehebelt in Aktien zu investieren. Da gibt es ein paar Fonds, die in Frage kommen. Das wären dann klassische Mutual Fonds, aktive Fonds oder eben gehebelte ETFs. Und ich tendiere ein bisschen zu den gehebelten ETFs im Moment. Das ist der Grund, warum ich gern so ein Ding hätte. Wenn ich jetzt ein 100% MSCI World Portfolio hätte, dann würde ich da keinen Hebel reinmachen, weil dann macht's meiner Meinung nach keinen Sinn. Das war die sehr, sehr lange Antwort. Ich entschuldige mich jetzt schon dafür.
Alles in Ordnung. Ich lasse nur meine Gäste sehr gern ausreden, weil ich finde das so ganz furchtbar in diesen Talkshow-Formaten im Fernsehen, wenn dann die Frage zu Ende gestellt wurde, der Gast fängt an zu antworten und direkt kommt die Grätsche und von vorne und Dings, ja, das war doch nicht die Frage und warum überhaupt und so und dies, das finde ich ganz schlimm. Deshalb immer den Gast ausreden lassen und dann mache ich mir ab und zu ein paar Notizen, dass ich nicht vergesse, was ich alles noch nachfragen wollte, da welche Fragen sich aufgetan haben. Ich glaube, Christian Lindner war in der letzten Folge auch schon verwirrt, dass nicht ständig jemand reingegrätscht hat. Ich glaube, vor allem für Politiker ist das sehr ungewohnt, wenn sie mal ausreden dürfen ja, und ihren Gedanken zu Ende führen dürfen. Genau. Aber jetzt zurück zu dem, was du gesagt hast, würde ich gerne an zwei Punkten anknüpfen. Zum einen Hedgefonds, das wird den meisten noch mehr sagen als der Rest, den du erwähnt hast. Und ich denke, da werden die meisten die Fragen haben, wie kann man da überhaupt investieren? Geht das überhaupt als Otto-Normalverbraucher oder geht das nur als Goldgraf oder wie macht man das denn?
Also klassische Hedgefonds sind eigentlich nicht direkt für Privatverbraucher investierbar. Das hat viele regulatorische Gründe. Was es gibt beispielsweise, sind Hedgefonds im UCITS-Mantel. UCITS ist quasi regulatorischer Rahmen für bestimmte Arten von Fonds, die du dann vereinfacht gesprochen mit einer ISIN direkt über deinen Broker kaufen kannst, wenn das halt nicht gerade Trade Republic ist, die klassische Fonds nur anbieten, wenn sie von jemandem an der Börse gehandelt werden. Aber dann kannst du im Regelfall solche Hedgefonds-Strategien auch kaufen. Das Problem ist, da muss man sehr aufpassen, Hedgefonds haben eine extrem hohe Manager-Dispersion. Das ist quasi der Unterschied zwischen dem schlechtesten Fonds und dem besten Fonds. Bei, sagen wir mal, globalen Aktienfonds ist der Unterschied relativ niedrig, weil die alle Nvidia, Apple und so weiter drin haben normalerweise. Das heißt, die machen im Wesentlichen das Gleiche. Bei Hedgefonds ist es nicht so. Da gibt es eigentlich keine richtige Benchmark oder dergleichen. Und dann ist der Unterschied extrem groß. Das heißt, die Gefahr, die sozusagen als Privatanleger besteht, weswegen ich eigentlich immer sagen würde, Privatanleger sollten sich die Asset-Klasse gar nicht anschauen, wenn sie nicht viel Zeit und Netzwerk mitbringen. Das Risiko ist halt, dass du die Kackfonds bekommst. Und da die meisten Hedgefonds scheiße sind, insbesondere auch der durchschnittlich ausgewählte, der durchschnittliche Hedgefonds, der ist auch scheiße, ist es eben jetzt nicht unbedingt eine Asset-Klasse, die man sich als Privater großartig angucken muss. Ich habe mir über Jahre da ein Netzwerk aufgebaut, habe auch andere Leute, die zusammen mit mir dann in solche Produkte investieren. Und so ist es mir hoffentlich, kann natürlich immer nur über die Zukunft mit Unsicherheit sprechen, so ist es mir hoffentlich möglich und möglich gewesen, Zugang zu bestimmten Vehikeln zu bekommen, die man jetzt normalerweise nicht sofort finden würde und normalerweise nicht sofort Zugang bekommen würde. Und deswegen mache ich das, wenn ich jetzt quasi einzig und allein die Dinger kaufen könnte, die ich quasi bei der Comdirect in der normalen Ordermaske kaufen könnte, dann wäre ich wahrscheinlich ein bisschen vorsichtig bei dem Thema.
Ja, ist, denke ich, in dem Sinn gut erklärt, dass du schon mit gesagt hast, dass es einfach für den Normalverbraucher, der jetzt hier zuhört, keinen Sinn macht. Ich kann es vielleicht von mir sagen. Ich würde jetzt auch sagen, dass ich jetzt in den letzten Jahren mir ein sehr gutes Netzwerk auch aufgebaut habe, vielleicht nicht wie du in der Beziehung, aber auch sehr, sehr gut und da einige Möglichkeiten noch habe und auch Informationen, was jetzt Fonds und Hedgefonds angeht. Aber auch ich habe mir gesagt, okay, das tust du dir nicht an, auch was das Thema Zeit angeht, alleine sich damit zu beschäftigen, um, wie du sagst, dann das zu filtern und zu erkennen und zu unterscheiden. Ich glaube, das wird für die meisten einfach nicht möglich sein, weil das auch einfach viel schwieriger ist als bei anderen Fonds und demzufolge können die meisten daraus, denke ich, mitnehmen, ist mal nett, gehört zu haben, aber die Zeit und Mühe kann man vielleicht auch anders investieren, wenn man das für sich selbst überlegt hatte.
Und vielleicht eine Ergänzung noch generell, was das eigentlich ist, das haben wir jetzt so gar nicht wirklich so beantwortet. Das wäre mir vielleicht nur sogar wichtig zu sagen, weil viele Leute damit eben in Verbindung setzen, ich kaufe eine Aktie und hoffe, dass die steigt oder so. Es gibt sicherlich auch Fonds, die sich Hedgefonds nennen und sowas machen. Ich schiele jetzt mal so ein bisschen Richtung Tiger, die dafür bekannt sind, dass eigentlich nicht wirklich gehedged, also abgesichert sind, sondern gefühlt so ein bisschen in Tech-Aktien rumdonken. Aber die klassischen Hedgefonds-Strategien sind quasi Strategien, die auf Marktineffizienzen aus sind. Also ein Beispiel, es gibt was, das nennt sich Kapitalstruktur-Arbitrage. Man guckt sich quasi eine Firma an, stellt fest, die Firma hat von mir aus eine Aktie und dann hat die Firma 10 Anleihen ausstehend. Die Aktie ist halbwegs einfach noch zu verstehen. So eine Anleihe ist komplexer. Da gibt's dann oft so einen 300-seitigen Prospekt. Da steht genau drin, wie die funktioniert, ob die vielleicht irgendwie eine spezielle Besicherung noch dahinter hat, in welcher Reihenfolge Geld ausgegeben wird, wenn die Firma zum Beispiel pleite geht, wer kriegt zuerst das Geld, welche Anleihe und solche Dinge. Und dann guckt sich ein Kapitalstruktur-Arbitrageur quasi diese Anleiheprospekte an, diese Anleihen. Die Aktie von mir ist auch noch, die, vielleicht nicht immer, aber die kann man sich auch noch mit anschauen. Manchmal braucht man die. Und dann überlegt man, ob diese Finanzinstrumente desselben Unternehmens quasi in Relation zueinander richtig handeln oder ob es da irgendwelche Preisineffizienzen gibt. Und tatsächlich, gerade im Anleihebereich gibt es die sehr oft. Eine Zahl, in den USA gibt es ungefähr so 4.400 Aktien, aber 1,9 Millionen Fremdkapitalinstrumente. Und bei den Aktien kannst du noch argumentieren, dass so eine Apple halbwegs effizient handelt, aber irgendwelche absurden Bonds, die auch mit niedriger Liquidität irgendwo gehandelt werden, da mag es halt durchaus sehr häufig vorkommen, dass die eben nicht das richtige Pricing haben. Und sowas würde dann so ein Kapitalstruktur-Arbitrageur finden und versuchen, davon zu profitieren. Also es ist eigentlich sehr langweilig im Nachhinein. Die Leute denken immer, Hedgefonds-Trades ist so geil, da gehe ich rein, mal drei Linien in den Chart und so. Nee, da sitzt dann da und fängt an, diesen Wertpapierprospekt zu lesen und zu gucken, ah, okay, die Anleihe ist mit einem speziellen Gebäude besichert oder mit Landungsrechten bei irgendeinem Flughafen und solche Geschichten.
Sehr gut auf jeden Fall, dass du das Wort Hedgefonds überhaupt noch erklärt hast. Das hatte ich nämlich eben vergessen. Manchmal, wir sind ja in einer Blase und umgeben uns mit Leuten, die oft genau das Gleiche schon wissen oder noch mehr, in meinem Fall, wenn ich dann mit dir rede. Und dann vergisst man manchmal, dass man vielleicht noch sollte einmal die Basis erklären. Ist gut, wenn man sich dann mal ein bisschen gegenseitig unterstützt und jeder mal ab und zu nochmal, für alle, die vielleicht nicht so tief drin sind, nochmal die Basics einstreut. Dann noch eine Frage, die mich persönlich sehr interessiert. Du hast eben gesagt, der Leveraged MSCI World, auf den warte ich nämlich auch schon seit Jahren und muss in der Zwischenzeit mit anderen Dingen Vorlieb nehmen. Bei meiner persönlichen Strategie, so kann ich sagen, ich lege mir den Leverage gerne die Seite und so mal zwei. Das wäre so mein Ziel, den würde ich gerne nehmen, wenn der nächste Corona-Crash kommt. Da hatte ich aber beim letzten Mal, als der Corona-Crash kam, nur ein MSCI USA Daily. MSCI World, der kommt leider weiterhin nicht, muss ich mich mit vielen theoretischen Rechenbeispielen begnügen bis dahin. Deshalb meine Frage an dich, denkst du, da gibt es eine Chance, dass der mal irgendwann kommen könnte oder gibt es da irgendwelche regulatorischen oder praktischen Gründe dagegen?
Ich dachte tatsächlich auch immer, dass es da praktische Gründe dagegen gibt, dass es vielleicht nicht so leicht zu hedgen ist, weil der MSCI World, das ist nicht so wie beim DAX, wo alle Werte quasi zum selben Zeitpunkt schließen und man dann weiß, was der Schlusskurs vom DAX ist. Der MSCI World besteht ja aus verschiedenen Ländern und die haben alle verschiedene Schlusskurse, also nicht Schlusskurse, sondern Schlusszeiten. Und da gibt es Beispiele aus Subindizes von MSCI, wo man damit Unsinn betreiben kann und wo zum Beispiel Goldman ein bisschen Unsinn betrieben hat, indem es gefühlt zum, nicht ich habe so was Böses natürlich nie gemacht, aber da gab es so einen schönen Artikel von Matt Levine bei Bloomberg, wie Goldman, glaube ich, sogar verklagt worden ist, weil sie da die Kunden ein bisschen übervorteilt haben, sagen wir es mal so. Aber tatsächlich ist es so, dass es auf dem MSCI World eigentlich liquide gehandelte Futures gibt und per se nichts dagegen sprechen würde, so ein Hebelprodukt rauszubringen. Also quasi ein ETF, der zweifach MSCI World macht, wie den du angesprochen hast, der bei mir nicht MSCI USA Daily heißt, sondern ich nenne den heiligen Amumbo, wie die anderen Leute auf Mauerstraße. Und sogar die Bild-Zeitung, glaube ich, hat einen Artikel jetzt über den heiligen Amumbo geschrieben. Es gibt
vielleicht ganz kurz, um die Leute mitzunehmen, die jetzt denken, heiliger Amumbo, was ist das jetzt? Der heißt so wegen Amundi und gleichzeitig, weil er einfach unfassbar gut gelaufen ist die letzten Jahre, weil, wie wir eben schon erwähnt haben, die USA lief gut und deshalb lief der Hebel mal zwei eben auf die USA extrem gut. Der kommt, glaube ich, seit Beginn, sind jetzt, glaube ich, 16, 17 Jahre auf 30% plus minus pro Jahr, was natürlich überragend gut ist, wenn es genauso weiterlaufen würde, wenn wir das alle wüssten. Ne?
Genau, das muss man bei dem Hebel dazu sagen, dass diese Hebelprodukte haben was drin, das nennt sich Pfadabhängigkeit. Das heißt, wenn der Markt nur steigt, dann mega geil outperformst du. Wenn der Markt aber seitwärts geht, verlierst du tatsächlich die ganze Zeit Geld. Das entsteht eben durch diese Pfadabhängigkeit. Ich glaube, mathematisch erklären wir die jetzt nicht, sonst wird es zu absurd. Also gibt es begründete Hoffnung, so ein MSCI World-Ding, dass das jemals kommt. Ich sag's, wie es ist. Ich habe mit mehreren Emittenten gesprochen. Es gibt noch eine einzige, die offen ist. Und die hatte mir zumindest mal gesagt, vielleicht. Sie kann mir keine großen Hoffnungen machen, aber es sei nicht total unrealistisch. Und dementsprechend kann ich nur bei dem vielleicht bleiben und weiterhin beten, dass dieses Produkt vielleicht noch kommt.
Aber mit welchen Begründungen sagen die ab? Weil es gibt ja gehebelte ETFs, die durchaus Kapital eingesammelt haben. Also, dass es jetzt keine Nachfrage gäbe, das könnte ich mir jetzt nicht vorstellen.
Das ist doch tatsächlich aber eins der Hauptargumente. Also die Frage ist tatsächlich, besteht auf diesen MSCI World Hebel wirklich große Nachfrage? Da muss man dazu sagen, wenn du in so einem ETF 50 Millionen am Ende drin hast, dann lohnt sich die Emission von dem Produkt nicht. Und jetzt kannst du natürlich sagen, doch, also ich glaube, da besteht Nachfrage. Aber als Emittentin musst du dich gleichzeitig fragen, ich habe noch 10 andere Sachen zur Option zum Emittieren. Besteht da vielleicht sogar noch mehr Nachfrage nach den Dingern? Und du kannst ja theoretisch so ein Ding selber bauen. Es gibt ja den heiligen Amumbo, der eben die USA hebelt. Und dann gibt's seit kurzem in Deutschland, ich glaube von X-Trackers, bin mir nicht ganz sicher, einen MSCI World ex-USA. Und jetzt kannst du tatsächlich die beiden kombinieren, um dir zumindest einen 1,5er Hebel zu bauen. Einen 2er Hebel kriegst du nicht hin, aber einen 1,5er Hebel könntest du machen. Kann man sich in Excel ausrechnen. Dementsprechend, ja. Ob am Ende genug Nachfrage besteht, ich weiß es nicht. Ich kenne viele Leute, die sagen, sie hätten gern sowas. Aber ob das ausgereicht hat, die Emittentin zu überzeugen, man wird sehen.
War das jetzt vor kurzem oder ist das schon länger her? Weil du sagst, ist noch in der Möglichkeit, dass das kommen könnte.
Das war vor ein paar Wochen. Also und da wurde mir damals auch gesagt, dass wenn es kommt, dann wird es trotzdem auch ein bisschen dauern. Das wird jetzt nicht innerhalb von 2 Tagen kommen, sondern das ist auch ein längerer Prozess dort.
Ja, spannend. Also kann man kurz zum Thema Leverage noch sagen, viele verurteilen das ja so ein bisschen, dass es ganz großer Unsinn ist, aber jetzt haben wir schon mal zwei sehr wissende und erfolgreiche Leute, die es irgendwann mal gemacht oder überlegt haben, Warren Buffett und Holger Graf, also kann sich jetzt jeder überlegen, wie er mit dem Thema umgeht, ne?
Ich würde mich natürlich jetzt niemals in einer Schiene mit Warren Buffett nennen, sondern wenn dann eher mit Katrin Holz, wenn es ums Thema Leverage geht. Nee, also wie gesagt, ich glaube für viele Leute macht's auch nicht unbedingt Sinn. Klar kannst du sagen, wenn du auf so einen Recovery setzen willst nach einem starken Drop oder wenn du sagst, ich bin zwar zu 100% in Aktien, könnte man vorstellen, zu 110% in Aktien zu gehen, dann machst du halt noch eine 10% Allokation in so einem zweifach gehebelten Ding. Das kann man schon irgendwie rechtfertigen, aber ich würde jetzt niemals rausgehen und mein ganzes Geld in den Amumbo zum Beispiel stecken. Und ich glaube, da gibt es trotzdem Leute, die das machen. Das ist ein bisschen
ja, klar, zu verrückt. Das ist ja immer so eine Sache, wie viel Risiko kann ich persönlich vertragen? Manche wollen gern all in Bitcoin, manche wollen gern all in den heiligen Amumbo. Ich persönlich muss sagen, ich bin sehr, sehr risikofreudig im Vergleich zu 99% der Community. Das merkt man nicht immer, wenn die Ersten anfangen, nervös zu werden, wenn der US-Markt mal 5% im Minus steht. Was schon, da muss man schon suchen in den letzten Jahren, dass das mal passiert ist. Aber ja, es gab ja seit dem Corona-Crash gar keine richtige Phase, wo man sagen konnte, da ist mal was gesunken. Und die erst seit kurzem dabei sind, die kennen das noch gar nicht aus ihrem eigenen Depot, wie das ist, wenn ich mal 30-40% unter Wasser bin, obwohl der gesamte Aktienmarkt noch gar nicht so viele Minus ist. Dann denkt man sich schon, das ist schon doof. Und deshalb immer lieber ein bisschen weniger Risiko und nach dem ersten richtigen Bärmarkt kann man sagen, okay, ich vertrage noch mehr.
Man muss halt, wie du sagst, selber anfangen. Gerade am Anfang musst du mit den Schwankungen zurechtkommen. Anfang, wenn du loslegst, dann schwankst du halt ein paar Euro am Tag und irgendwann wirst du halt um Monatsgehälter schwanken. Und das darf man dann halt nicht, wenn man das hier nicht denkt, oh, ich bin jetzt 2 Monatsgehälter down, warum gehe ich überhaupt noch zur Arbeit diesen Monat? Das ist, glaube ich, der Fehler, wenn man da zu emotional wird. Gebe ich da absolut recht. Irgendwas wollte ich noch nicht sehr Intelligentes sagen, aber ich habe es vergessen.
Ja, dann unterstütze ich dich kurz und füge noch 2 Dinge ein, die ich sagen wollte. Nämlich zum einen, wir wollen uns da auch gar nicht cooler machen, als wir sind. Also mir ging das ganz am Anfang auch so, dass ich dachte, oh, jetzt 100 Euro im Minus innerhalb von 10 Minuten, oh Mann, was ist da passiert? Aber mit der Zeit legt sich das einfach. Das kommt dann mit der Zeit. Und das Zweite, die Katrin Holz, die wollte ich noch erklären, weil alle, die dir nicht folgen und oder in den letzten 2 Jahren dazugekommen sind, die kennen die ja gar nicht. Ne? Damit ist die Katie Wood gemeint. Die war mal vor 3-5 Jahren, hatte die mal einen aktiven ETF, der sehr gut gelaufen ist.
Hat sie immer noch.
Ja, pass auf. Und jetzt hat sie einen aktiven ETF, der weniger gut gelaufen ist in letzter Zeit. So sollte die Pointe enden, aber danke schön.
Ich habe sie wieder zerstört. Tut mir leid dafür. Aber hat die nicht sogar ein bisschen recovered? Ich weiß es gar nicht.
Nee, genau, also die stand wirklich vor 3-4 Jahren extrem im öffentlichen Mittelpunkt oder in der öffentlichen Wahrnehmung sehr stark im Mittelpunkt, als es da einfach unfassbar gut gelaufen ist. Und ich erinnere mich, da gab es Cash Cocktail schon, da haben fast täglich Leute gefragt, wann kommen denn so aktive ETFs in Deutschland? Wie kann ich da kaufen und so? Und die Fragen kamen jetzt in den letzten 2 Jahren halt nicht mehr.
Ja. Nee, das Ding von ihr gibt's ja auch schon länger und sie hat einen sehr eigenwilligen Investitionsstil und teilweise auch die Begründungen, die sie eben vorbringt. Ich feiere die immer, weil die für mich so völlig absurd klingen. Habe aber die Katrin Holz auch nicht erfunden, sondern ich glaube, das kommt auch am Ende aus der Mauerstraße. Also quasi, ich will nicht sagen, den deutschen Ableger von Wall Street Bets auf Reddit, so würden sie sich nämlich niemals bezeichnen, aber der Name ist halt natürlich da angelehnt und die haben so eine schöne Eigenschaft, da wird einfach eiskalt alles eingedeutscht. Und dementsprechend ist es eben nicht Cathie Wood, sondern Katrin Holz.
Ja, finde ich auch generell, trifft das genau meinen Humor, Sachen eindeutschen oder umgekehrt, deutsche Sprichwörter ins Englische übersetzen, an der richtigen
sehr
Stelle,
gut, sehr
ein,
gut.
Ein echter Genuss, genau, sind wir uns einig. So, jetzt noch eine Sache, Stichwort Korrelation, ist eben schon gefallen und da kann ich eine ganz gute Anschlussfrage stellen vom User. Der wollte mich wissen, wie kann ich mein Aktiendepot oder die Geldanlage allgemein gut aufstellen mit den Mitteln, die ich als Normalo habe, dass meine Assets nicht alle zusammen sinken oder steigen. Du hast ja eben schon gesagt, wenn sowas wie ein Corona-Crash passiert, da war es dann schwierig, aber wie ist das denn sonst oder wie war das denn in vergangenen Crashs?
Also ich würde sagen, das ist tatsächlich mittlerweile als jemand, der sich hauptsächlich auf die verfügbaren Assetklassen konzentriert oder traditionelle Assetklassen relativ schwer. Das hat das Jahr 2022 sehr eindrucksvoll bewiesen. In der Vergangenheit hat man ja gesagt, man hat halt Aktien, diversifizierst du halt über alle möglichen Branchen und dann nimmst du vielleicht noch Anleihen dazu, weil so steht's in den Lehrbüchern drin, wenn die Aktien fallen, dann steigen die Anleihen, weil die ja sicherer sind. Blablabla. Das Problem ist bloß, wenn die Zentralbank die Zinsen relativ schnell erhöht, dann schadet es auf der einen Seite Aktien, auf der anderen Seite schadet es aber auch Anleihen. Und dementsprechend war das Jahr 2022, die Financial Times hat es ausgerechnet, das schlechteste Jahr für ein Aktienanleiheportfolio, ein diversifiziertes Aktienanleiheportfolio seit Gründung des Deutschen Kaiserreiches. Ich habe keine Ahnung, welche Aktien die genommen haben, die zur Gründung des Deutschen Kaiserreiches existiert haben. weil so alt ist der DAX noch nicht. Aber das haben sie zumindest behauptet. Und tatsächlich ist es, glaube ich, so, der Dow Jones, der beschissenste Index auf der Welt, der ist, glaube ich, der ist älter als das Deutsche Kaiserreich. Gut, das Deutsche Kaiserreich gibt es natürlich nicht mehr. Nicht, dass mir jetzt hier jemand gleich noch irgendwie was anderes in den Mund legt. Aber den gibt es tatsächlich,
glaube ich, schon länger. Reichsbürger Holger Graf spricht vom Deutschen Kaiserreich, Überschrift dann morgen zu lesen.
Genau, das ist ganz, 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 ganz schwer. Dementsprechend muss man immer aufpassen, was man sagt. Nicht, dass irgendjemand einen Witz nicht versteht und sich dann denkt, der Typ ist wahnsinnig.
Genau, das haben wir, das Fazit ist, Korrelation also, im privaten Depot ist schwierig. Oder hast du vielleicht doch noch einen goldenen Tipp für alle, die bei den Hedgefonds auch nicht so gut unterwegs sind, so wie ich auch?
Ich glaube, man sollte halt aufpassen. Das sehe ich auch ganz oft bei vor allem Leuten, die relativ jung sind oder frisch anfangen. Da sind die Portfolien schon sehr auf wenige Sektoren konzentriert. Also ein klassisches Portfolio, was mal Leute teilweise schicken, da ist dann irgendwie der MSCI World drin. Und dann haben sie aber noch eine Google-Aktie, eine Alphabet-Aktie, eine Tesla-Aktie und eine Apple-Aktie.
Und den Nasdaq.
Genau. Das auch ganz gerne. Genau. MSCI World, dann auch noch den Nasdaq drin. Und das überschneidet sich natürlich alles extrem. Du hast dann eine extrem hohe Tech-Gewichtung. Das kann man machen, wenn man das möchte, kann man das machen. Aber es macht halt eigentlich wenig Sinn, vor allem zu sagen, ich habe einen Nasdaq und kaufe dann die Einzelwerte auch nochmal alle dazu. Du machst halt nur den Nasdaq oder nur die Einzelwerte, aber wenn du irgendwie, ich weiß gar nicht, der Nasdaq ist ja extrem top-heavy, wenn du da, glaube ich, die 10 größten Werte nimmst, hast du schon 60% vom Index oder so. Hau mich wieder nicht auf die genauen Zahlen, muss man jetzt nachgucken, aber es ist irgendwas in die Größenordnung, das ist schon relativ krass. Und dann denken die Leute halt, sie sind diversifiziert, weil sie haben ganz viele verschiedene Wertpapiere, aber eigentlich sind sie super heavy in Tech unterwegs. Und wenn es dann Tech halt mal nicht so gut geht, soll es auch mal geben, dann schaut es schlecht aus. Also wenn du so ein, ich würde mal sagen, wenn du ein Einzelwertedepot bauen willst, und ich hatte früher auch ein Einzelwertedepot, dann würde ich gucken, dass das Portfolio wirklich aus allen möglichen Branchen was dabei hat und auch möglichst viele Aktien, damit du dieses Einzelwerte-Risiko, dass du halt irgendwo falsch liegst, zumindest klein machen kannst. Also sich quasi selber ein ETF bauen, das finde ich per se in Zeiten von Brokern und niedriger Handelskosten gar nicht so absurd.
Ja, das passt ganz gut. Und die Beispiele, die du eben gesagt hast, die kann ich auch zuhauf aufzählen. Wie oft schon bekommen, hallo, könntest du mein ETF-Depot bewerten, was wir natürlich ständig machen, ne? Weil da muss man immer klären, ja, das dürfen wir eh nicht und so und Dings. Aber dann siehst du ja trotzdem, okay, der hat jetzt MSCI World, S&P 500 und den Nasdaq drin. Und dann kommt manchmal dann noch das i-Tüpfelchen, dann gibt's noch ein Nasdaq mal 2 oder den Goldener Mumbo dann noch als On-Point darauf. Und dann hast du irgendwie USA und USA gehebelt oder im besten Fall USA-Tech und USA-Tech gehebelt. Das ist natürlich dann sensationell, wenn, wie du sagst, Tech mal nicht so gut läuft. Manchmal ist es dann auch ganz kompliziert, überhaupt das Gespräch zu beginnen, weil Leute dann sagen, ja, aber Tech läuft doch gut, was möchtest du denn? Und dann sag ich, ja gut, jeder macht sein eigenes Ding, ne? Also natürlich, ich versuche dann immer auf Posts zu verweisen, die wir gemacht haben, wo da manchmal sowas drin ist wie, okay, kann man beimischen, Emerging Markets und so weiter. Aber manchmal ist halt einfach der Kampf gegen Windmühlen. Das muss dann der User dann selbst erleben, wie es dann eben ist, wenn die US-Tags vielleicht auch mal nicht steigen.
Soll es irgendwann vielleicht auch mal wieder geben, wer weiß. Auch wenn ich mir aktuell tatsächlich Schwierigkeiten habe, das vorzustellen.
Man kann es bei deinen Instagram-Stories ja manchmal sehen, so die Ironie dann auch darauf, oder zur Abwechslung, mal steigende Kurse, ganz was Neues aktuell, so in die Richtung, das in der Tat. Mal was ganz anderes noch, eine User-Frage. Mich würde die Sichtweise von Holger interessieren auf die Schuldenbremse mit Vor- und Nachteilen sowie Vergleich zu anderen Ländern. Sind Schulden wirklich so schlecht, wie sie manchmal dargestellt werden? Es gibt ja da, kann ich vielleicht schon dazu sagen, Ökonomen aus beiden Lagern, die so tolle Argumente haben. Und vielleicht will der User da auch mal einfach deine Meinung dazu hören.
Also, ich sage es so, ich bin froh, dass ich kein Politiker bin. Das heißt, ich muss mir da keine sinnvolle Lösung überlegen und kann das einfach beobachten. Ich habe damals vor, wann ist die Schuldenbremse eingeführt worden, ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr. Aber damals, das weiß ich ganz genau noch, habe ich damals schon gesagt, natürlich noch nicht online, sondern im Bekanntenkreis, habe ich damals schon gesagt, ich glaube nicht an das Ding. Ich glaube, in dem Moment, wo das wirklich mal restriktiv wird, wird es wieder abgeschafft. Und lustigerweise erleben wir jetzt genau diese Diskussion, ob man die Schuldenbremse abschaffen soll oder adjustieren, anpassen, was auch immer, hat, glaube ich, auch schon mal diese Konjunkturkomponente angefasst. Wenn ich mich nicht täusche, war das in der Ampelkoalition, dass sie das schon mal irgendwie etwas flexibler gestaltet haben. Die Schuldenbremse erlaubt dir ja in schweren Zeiten sozusagen, wenn es konjunkturell schlecht steht und du diese Notlage ausrufst, erlaubt sie dir mehr Schulden zu machen. Du musst es dann aber eigentlich in den Folgejahren wieder ausgleichen. Und ich glaube, dieses mehr und weniger, das steht auch irgendwo da im Grundgesetz drin. Aber hau mich bitte nicht bei den Details. Punkt 1 ist, Staatsschulden werden immer mehr zum Problem. Also die USA zum Beispiel haben sie jetzt geschafft, es war glaube ich letztes Jahr, dass sie die Grenze überschritten haben, die sind jetzt bei über 1000 Milliarden, was die im Jahr allein an Zinsen zahlen müssen. Also an Coupons auf ihre Anleihen. Und die Tendenz geht hoch, das wird wahrscheinlich jetzt, ich weiß gar nicht, wo sie aktuell stehen, das wird dieses Jahr, wenn es nicht krasse Zinssenkungen gibt, Bank of America hat das mal ausgerechnet, glaube ich bei 1400 oder noch höher stehen. Also es geht immer weiter hoch. Einer meiner großen Idole am Markt, Stanley Druckenmiller, was der weltweit beste Makroinvestor ist, der sagt es auch schon seit Jahrzehnten eigentlich, dass man an einen Punkt kommen wird, an dem der Schuldendienst sozusagen komplett den Staatshaushalt dominiert. Und dann ist halt die Frage, was dann tun? Jetzt hat man über die letzten Jahre so eine elegante Lösung gefunden, die nicht so gerne in der Öffentlichkeit diskutiert wird, weil die auch keine offizielle Lösung ist, aber so ein Nebeneffekt. Wenn die Notenbank Anleihen kauft, was ja die FED gemacht hat, was die EZB gemacht hat, und wenn der Lindner, jetzt darf ich nicht mal sagen Lindner, wenn der Cookies, der jetzt der neue Finanzminister ist, wenn der Cookies Zinsen zahlt an der Anleihe, die bei der Deutschen Bundesbank liegt, dann geht diese Zinszahlung zwar vom Cookies von Deutschland weg, geht in die Bundesbank rein, geht in den P&L von der Bundesbank jährlich ein und wird dann mit dem Gewinn der Bundesbank wieder ans Finanzministerium ausgeschüttet. Das heißt, man könnte behaupten, dass Schulden, die bei der Notenbank liegen, eigentlich kaum noch einen ökonomischen Effekt haben. Und ich weiß nicht, wie viel aktuell von den deutschen Staatsschulden bei der Bundesbank liegen. Flossbach hatte das mal vor ein paar Jahren ausgerechnet. Da waren es, glaube ich, knapp über 20%. Jetzt werden es wieder weniger sein. Das ist eine Möglichkeit vielleicht, wie man diesen gestiegenen Staatsschulden ein bisschen entkommen kann. Man muss natürlich jetzt aufpassen. Wenn die Notenbank jetzt einfach sagt, sie kauft alle Staatsschulden, dann hat der Staat ja keinen Grund mehr, fiskalpolitisch restriktiv sich zu verhalten. Und übertreibt es vielleicht wieder bei Ausgabenprogrammen, was dann Service für Inflation erzeugen kann, aber nicht muss, was aber problematisch werden könnte. Dementsprechend ist es zwar so eine Lösung, die unter der Hand ein bisschen gefahren wird und auch aktuell nicht funktioniert, weil die Notenbanken Verlust machen, weil sie den Banken zu viel Zinsen zahlen müssen, aber das wird sich wieder erübrigen, wenn die Zinsen fallen. Jetzt habe ich die Schuldenbremse aber noch nicht beantwortet. Das ist grundsätzlich Schuldenstand ist irgendwann ein Problem. Das kann keiner leugnen, irgendwann wird das ein Problem werden. Jetzt gibt es natürlich so Leute von der Magic Monetary Theory, MMT, die vereinfacht gesprochen sagen, es soll einfach die Notenbank alles kaufen, das passt schon. Und vielleicht ist es auch die Lösung, I don't know. Historisch zumindest war das nie eine sonderlich gute Idee, wenn die Notenbank die Staatsschulden komplett monetarisiert hat. Jetzt wie zur Schuldenbremse. Man sieht zum Beispiel, die USA haben deutlich höheres Wachstum als Deutschland beispielsweise gehabt über die letzten Jahre. Und ein Grund sicherlich ist, weil die USA mehr Schulden gemacht haben. Also dieses Wachstum ist eigentlich hauptsächlich schuldenfinanziert. Ist das jetzt gut? Ist das jetzt schlecht? Soll Deutschland auch ein bisschen Schulden wieder mehr machen? Das ist letztlich was, das dürfen sich Politiker und im wesentlichen Sinne auch Ökonomen überlegen. Ich glaube, da kann niemand die Antwort wissen. Es gibt gute Argumente dafür, gute Argumente dagegen. Es wird sicherlich eine Lockerung der Schuldenbremse kommen, nahezu egal, wer die nächste Bundesregierung bildet, auch wenn das an sich nochmal eine spannende Frage ist, weil man sich irgendwie aktuell gar nichts mehr vorstellen kann. Und das ist meine Aussage dazu. Ich würde mir nicht rausnehmen, da jetzt eine Lösung parat zu haben. Ich weiß, es gibt diese Leute, es gibt ja wie in Deutschland, gibt 80 Millionen Bundestrainer. Und so ist es wahrscheinlich hier auch. Jeder hat die perfekte Lösung parat für die wirtschaftliche Flaute. Ich habe sie nicht.
Ja, ich finde das Thema auch sehr schwierig nachzuvollziehen. Und wie du sagst, die Bundestrainer, die Aufstellung machen für die Nationalmannschaft, wenn man sich dann überlegt jetzt, also ich sitze dann da, ne, mache das seit Jahren nebenberuflich und denke mir, ich mag mir da kein Urteil erlauben, ne? Deshalb cool, dass du es jetzt auch so gesagt hast. Und dann bist du im Lidl an der Kasse und merkst dann, wie der vor dir, dem zwei vor dir erklärt, warum es gar keinen Sinn macht, die Schuldenbremse auszusetzen. Dann denke ich mir, jo. Und die Wortwahl ist dann auch meistens so, Überschrift Bildzeitung maximal, also die Zeile darunter, die hat er noch nicht geschafft, ne? Und so in dem Stil wird es wahrscheinlich auch diskutiert überall. Und zum Glück gibt es, wie du sagst, ganz viele schlaue Menschen, die sich da Gedanken machen können, wie sie das dann den Leuten verkaufen, dass es eine gute Überschrift gibt und die alle glücklich sind. Nicht.
Weil die Leute lesen nur Überschriften. Ja, ist echt so. Also erlebe ich auch ganz oft, dass oftmals immer nur Überschriften gelesen werden bei Zeitungsartikeln. Deswegen sind die Zeitungsartikel, die Überschriften besonders wichtig.
Genau, das erleben wir aktuell im Bundeswahlkampf umso mehr. Zwei, drei Fragen hier, die kann ich alle wegstreichen. Die hast du eben schon beantwortet, von wegen deine größte Aktienposition und ETFs und so weiter. Das können wir alles wegstreichen, habt ihr alle jetzt gehört, als der Holger das eben erklärt habt. Dann wäre noch eine Frage, China, ich weiß nicht, wie es jetzt bei dir geplant ist, da wollte nämlich ein User wissen, investierst du weiter in China trotz der aktuellen Entwicklung? Vielleicht kannst du dann trotzdem allgemein noch was zu China sagen, auch wenn wir schon was zu deinem Depot gehört haben.
Ja, also ich weiß nicht, welches Land du meinst, ich kenne das Land China, ich hoffe mal, wir meinen das Gleiche. Da muss man aufpassen, weil es
das gibt verschiedene Arten. Das muss ich nachlesen.
Fragen wir mal DeepSeek, was richtig ist.
Ja.
Aber ich glaube, zu China darf es nichts sagen. Man muss aufpassen, bei China gibt es verschiedene Arten von Aktien. Es gibt so diese klassischen, ohne dazu groß reinzugehen, es gibt so diese klassischen Ausländeraktien. Das wäre quasi Alibaba, Tencent, was eigentlich gar keine richtige Firma ist, sondern Briefkastenfirma auf den Cayman Islands, die mit dem echten, nicht börsengehandelten Alibaba, Tencent Verträge geschlossen hat, nennt sich auch VIE-Struktur. Dann gibt es in Hongkong für Ausländer auch richtige Aktien, bei BYD zum Beispiel, da kaufst du tatsächlich keine Briefkastenfirma, da kaufst du wirklich Eigentum an dieser Firma. Und dann gibt es eben aber auch noch in Shanghai und Shenzhen die sogenannten A-Aktien, das ist quasi das für die Festlandchinesen. Theoretisch kannst du als Ausländer das Zeug mittlerweile auch kaufen, über einen Spezialbroker geht das, aber sei es drum. Wenn du jetzt einen ETF auf China kaufst, machen wir mal das, gibt es im Wesentlichen drei Möglichkeiten. Entweder du machst dir das, was im MSCI China drin ist, das sind im Wesentlichen eigentlich nur diese Ausländeraktien, die in Hongkong gehandelt werden oder diese Briefkastenfirmen. Da ist dann eben auch Alibaba, Tencent und so weiter stark gewichtet. Ich weiß gar nicht, ob es im MSCI China auch mittlerweile diese richtigen A-Aktien für die Festlandchinesen gibt oder ob, bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher. Im Emerging Markets Index gehen die auf jeden Fall langsam rein. Dann kannst du natürlich so einen Index kaufen, wo beides dabei ist, oder du kaufst einen Index, wo nur diese A-Aktien enthält. Das ist das, was ich früher im Depot hatte. Und wenn ich jetzt China wieder aufbauen würde im Depot, ist noch nicht ganz entschieden, wie ich das eben mit dem direktionalen Anteil im Depot machen werde, dann würde ich persönlich, ist keine Anlageempfehlung, mich wieder auf diese A-Aktien konzentrieren. Die haben nämlich einen Vorteil. Und zwar ist der Vorteil, dass auf der einen Seite, wenn man guckt, was ist der chinesischen Regierung wichtig, wenn sie einen Aktienmarkt anschaut, dann sind es eher die A-Aktien, weil das halt die Bevölkerung hauptsächlich hält. Und man eben auch gemerkt hat, die letzten Jahre, wenn es regulatorisch irgendwo draufkaut worden ist, dann waren es eigentlich immer nur diese Ausländeraktien, die Bevölkerung selber gar nicht wirklich hat. Und dann hast du einen strukturellen Vorteil, wenn du diese A-Aktien über einen synthetischen ETF abbildest. Da ist es nämlich so, diese A-Aktien zu shorten, also darauf zu wetten, dass die fallen. Es gibt so Leute, die gucken sich die A-Aktie und die H-Aktie an in Hongkong und stellen fest, ist eigentlich das Gleiche, aber die handeln nicht richtig in Relation zueinander, versuchen das dann zu arbitrieren und dann willst du die A-Aktien normalerweise shorten. Jetzt kannst du aber chinesische Aktien nicht so einfach leer verkaufen, die müsstest du dir irgendwie leihen und dann verkaufen, das geht dann nicht so ohne weiteres. Dementsprechend machen die das synthetisch, also quasi jemand, der wettet, dass die chinesischen A-Aktien in Shanghai und Shenzhen fallen wollen, der wettet dann mit der Deutschen Bank. Die Deutsche Bank müsste dann die Gegenposition der Wette einnehmen, das will sie nicht und verkauft es weiter und packt quasi das in den ETF. Also wenn du jetzt zum Beispiel diesen CSI 300 ETF der Deutschen Bank kaufst, keine Werbung für den, ist einfach nur ein Beispiel, von Invesco gibt's auch einen, in diesem neuen Scalable Capital ETF werden chinesische Aktien auch so abgebildet, dann nimmst du eigentlich die Gegenposition ein zu einer Shortwette von irgendwelchen Hedgefonds. Und weil es so viele Leute gibt, die diese Shortwette machen wollen, wirst du sogar dafür bezahlt, dass du die Gegenposition einnimmst. Das heißt, im Endeffekt hast du einen ETF, der negative Kosten hat. Das heißt, dieser ETF outperformt den Index strukturell. Wie hoch diese negativen Kosten sind, hängt von der Marktlage ab. Die waren, glaube ich, sogar mal bei 7% PA oder so. Nein, das war nur beim Small Cap ETF. Die waren bei 4 oder 5% PA, wo du quasi eine Zeit hattest, wo du in Anführungszeichen sicher, wenn die Swap-Counterparty nicht ausfällt oder so, den Index um 4% outperformst. Leider schwankt es immer. Das kann auch mal 1% sein. Das könnte theoretisch auch mal 0 sein. Weiß man nicht. Aber das ist so, damit habe ich früher China abgebildet. Und wenn ich China wieder ins Depot packen würde, würde ich es wahrscheinlich auch wieder so machen. Ob ich China ins Depot packe oder nicht, hat mit der aktuellen politischen Lage null zu tun. Da ist einmal nur die Frage, wie kann ich für mich einfachst gehebelt die ganze Welt abbilden? Wie ich das mache, weiß ich eben noch nicht. Aber ich würde, wenn ich in China über einen ETF investiere, würde ich 20, 30 Jahre Horizont haben. Würde ich mir jetzt keine Gedanken machen über, also man kann ja argumentieren, der Xi Jinping, der wird noch mehr Amtszeiten haben, aber ich weiß nicht, ob er 30 Jahre noch regieren wird. Das ist, glaube ich, ein bisschen schwierig. Weiß nicht, wie alt er ist, aber das wird, glaube ich, schwierig.
Jetzt bin ich schon, kann ich mich outen, einige Jahre in dem von dir erwähnten ETF drin. Und ich wollte schon sagen, ich glaube, mehr als 4% Outperformance habe ich noch nicht erlebt. Ich bin schon so lange drin, dass ich jahrelang auf jeden Fall im Minus war. Das kann ich auch gleich mit dazu sagen. Genau, aber jetzt wird sich der eine oder andere mit Sicherheit fragen, synthetisch, was ist das überhaupt? Und da gibt es doch bestimmt Argumente dagegen, warum das nicht so gut ist. Vielleicht kannst du das einmal ausführen, wie das da ist mit Pro und Contra.
Ja, da liegen quasi nicht die richtigen chinesischen Aktien drin, sondern es wird immer ein Derivat abgebildet, die Gegenseite vom Derivat zahlt ja die Performance von den chinesischen Aktien. Das heißt, das Risiko, das theoretisch besteht, ist bei synthetischen ETFs, wenn diese Gegenseite, was oftmals eine Bank ist oder mehrere Banken, wenn die pleite gehen, dann kann es theoretisch sein, dass du eben nicht die ETF-Performance bekommst. Aber diese Swaps werden im Regelfall besichert oder sogar überbesichert. Das heißt, du, wenn die Counterparty pleite geht, dann hast du halt im Zweifelsfall keine chinesischen Aktien. Sag mal, die Counterparty vom Swap geht pleite und auch die Emittentin geht pleite. Dann kriegst du bei einem normalen physischen ETF, kriegst du halt die Aktien. Wie genau das dann funktioniert, weiß kein Mensch, weil es noch nie vorgekommen ist. Aber theoretisch würdest du die Aktien kriegen. Bei einem Swap-basierten ETF gibt's die Aktien ja nicht. Da kriegst du die nicht. Da kriegst du das Trägerportfolio ausbezahlt. Und das Trägerportfolio sind meistens irgendwelche Bluechips. Das heißt, da ist dann Apple und sonst was drin. Was dann entsprechend immer angepasst wird, je nachdem, ob der Swap gerade Zahlungen an ETF liefert oder nicht. Also vereinfacht gesprochen kann man sagen, Swap-basierter ETF ist eine Wette darauf, wo die Aktien irgendwann mal stehen, ohne dass die Aktien selber da drin liegen. Es hört sich riskant an, aber diese Wette ist normalerweise überbesichert. Das heißt, wenn die Wette im Plus ist und du was bekommen würdest aus dieser Wette, muss die Gegenseite dieser Wette entsprechende Sicherheiten bei dir hinterlegen, die du dann im Zweifelsfall kriegst, wenn die Gegenseite nicht in der Lage ist zu zahlen. Also es besteht theoretisch mehr Risiko als bei physischen ETFs, das ist richtig. Aber wie groß dieses wirkliche Mehrrisiko ist, weiß man nicht. Und dazu müssten schon einige größere Banken pleite gehen, damit das ein Problem ist. Und dann stellt sich ja die Frage, wenn jetzt die Deutsche Bank, Goldman und von mir ist auch noch die Emittentin, in dem Fall DWS oder BlackRock oder sonst was umkippt, weiß ich gar nicht, ob ich da mal mit einer Apple-Aktie glücklich werden würde.
Wenn die alle umkippen, dann ist, glaube ich, das kleinste Problem, dass wir beide eine kleine Beimischung eines synthetischen chinesischen ETFs im Depot haben, sondern dann gibt es, glaube ich, andere Probleme.
Da wird dein ganzes Depot 50% im Minus sein und dann vielleicht die China-Position, die ist dann im schlimmsten Fall bei ist ja besichert, also bei null eigentlich nicht, aber also es sind mehr Risiken da als bei physischen ETFs. Wenn sich jemand damit unwohl fühlt, dann gibt es aber genug Möglichkeiten, einfach bei physischen zu bleiben und auf diese kleinen Outperformance-Tricks zu verzichten. Macht man auch nichts falsch.
Auf jeden Fall ist ja auch eine subjektive Geschichte, wie fühle ich mich wohl mit meinem Depot und wenn jemand denkt, der Name allein gefällt mir nicht, dann kann ich ja einfach was anderes nehmen. Ne?
Ja, genau.
In allen Fällen. Das sage ich auch immer, ne, wenn es darum geht, Outperformance der vergangenen Jahre oder was lief gut, ne? Nicht nur, dass man es nicht weiß, sondern auch der persönliche Wohlfühlfaktor ist einfach ein wichtiges Ding. So, wir kommen zur letzten Frage, weil die Zeit wegläuft und da muss ich natürlich die Frage aller Fragen stellen, die, ich glaube, über 50% der Direktnachrichten ausgemacht hat, die ich bekommen habe.
Das bin ich gespannt. Ich glaube, eine Idee.
Unter anderem auch von der Lisa von Aktienkram. Liebe Grüße an der Stelle. Und die Frage lautet, wo Lambo?
Das ist das Problem. Weißt du, ich habe ja vorher gesagt, mein Auto ist kaputt. Jetzt könnte ich sagen, der Lambo ist in der Werkstatt. Leider hat es nicht ganz zum Lambo gereicht, sondern nur zu einem Tiguan. Dementsprechend, auf den Lambo muss ich noch ein bisschen warten. Da müsste ich noch ein paar deutlich mehr Bücher verkaufen, als ich das bisher getan habe. Dementsprechend bleibt er erstmal ein entfernter Wunschtraum. Aber man sollte ja edle Ziele im Leben haben, denen man dann auch folgen kann.
Als Professor und Influencer verdient man einfach nicht so gut. Du musst noch ein paar Bücher verkaufen. Gut, dass du jetzt die Bücher genannt hast. Weil sonst erzählen Leute mal, ja, an den Büchern verdiene ich nichts.
In Büchern verdient man auch nicht so viel, wie die Leute immer denken. Aber können wir ausrechnen, wie viel ich verkaufen müsste. Das ist fernab von Gut und Böse. Nein, ein wichtiger Punkt aber. Ich habe einen anderen Weg zum Lambo. Das ist Euro-Jackpot. Das spiele ich immer ganz gern, weil das unkorrelierte Returns in meinem Portfolio sind. Und da sind aktuell, wie viele Millionen drin? Weißt du das? 53 Millionen. Ich glaube, ich kann heute mal wieder spielen. Das heißt, vielleicht steht er nächste Woche schon vor der Tür.
Um das vielleicht noch zu erklären, an alle, die jetzt den Goldkraft zum ersten Mal hören, wo Lambo, das ist so ein Running Gag von seiner Seite und der wird immer mal eingestreut und der steht für unendlichen Reichtum, was weiß ich. Ich kann es gar nicht vollständig erklären,
aber auf jeden Lambo, Fall. Für den Lambo, es ist schon für den Lambo, weil der Lambo ist ja das beste Auto der Welt und jeder möchte einen Lamborghini fahren. Das ist das einzige Ziel, was man im Leben haben sollte und deswegen ist es auch mein Ziel.
Gut, dann schließe ich noch eine Frage an, dann möchte ich noch wissen, ob das ein ernsthaftes Ziel von dir ist oder ob es ein Synonym ist.
Also wenn ich einen Euro-Jackpot gewinne, dann glaube ich, will ich schon einen Lambo kaufen. In der Realität, und jetzt werden einige vom Glauben abfallen, und wenn sie bis jetzt zugehört haben, dann haben sie den Schocker verdient. In der Realität, glaube ich, wird es schwierig. Weiß ich noch nicht, ob ich dieses Auto jemals fahren werde. Muss ich mir eingestehen. Also sagen wir mal so, ich hätte genug andere Sachen, die ich erstmal kaufen würde, bevor ich einen Lambo kaufe. Aber generell ist eigentlich schon mein Ziel, viele Millionen zu verdienen, Euro-Jackpot zu gewinnen, dann würde ich meinen Lambo kaufen, dann vielleicht noch ein paar Politiker und dann mich an den Strand legen.
Ja, muss vielleicht ein Coaching machen statt Bücher verkaufen, dann, dass du eine bessere Marge hast und dann läuft das bestimmt.
Ich sollte nach Dubai gehen und ein Optionscoaching, das machen die Leute ja heutzutage, ein Optionscoaching anbieten.
Genau, wir können ja einen Deal machen. Ich entwerfe dir ein Coaching und werde dann beteiligt. Ne, dass du gehst nach Dubai, dann schreiben wir ganz viele fancy Wörter in die Überschrift. Das beginnt bei Korrelation, endet bei Hedgefonds und noch ein paar andere Sachen. Das alles bekommst du hier vollumfänglich erklärt und hast alle Tricks drauf, die der Ex-Goldman Sachs und heutige Bestseller-Autor Professor Dr. Holger Graf erfahren hat. Danach weißt du alles, was du wissen musst.
Finde ich gut und ich glaube, man kann schließen damit. Man müsste halt kein Gewissen haben. Ich glaube, wenn du kein Gewissen hast, dann kannst du in diesem Leben schon relativ gut und relativ entspannt viel Geld verdienen.
Ja, vor allem in unserer Position. Ich gehe davon aus, du hast auch schon diverse Altcoins, Kryptowährungen, fragwürdige Projekte zu hohen Preisen angeboten bekommen, wo der Lambo inzwischen drin wäre. Ich nehme an, das ist bei dir wie bei uns genauso.
Trumpcoin.
Ne, Trumpcoin wurde dir ernsthaft angeboten?
Hast du ihn so genannt? Er hat persönlich bei mir angerufen. Gewesen. Der Baron hat persönlich bei mir angerufen. Ja. Nein,
okay.
Aber man kennt es, wie du sagst, man kennt es.
Ja, damit können wir schließen. Ich hätte nicht mit einer teils ernsthaften Antwort auf die Lambo-Frage gerechnet, aber damit haben wir, denke ich, alles drin gehabt. Ich werde auf jeden Fall, wenn ich nachher das Intro einspreche, sagen, dass alle Leute, die heute zum ersten Mal was von ETFs hören, am besten die Folge skippen und später nochmal hören. Für die könnte das, wenn wir direkt mit Hedgefonds und Korrelation starten, ein bisschen überfordernd wirken, dass die direkt ihr ETF-Buch und ihr Finanzwissen wieder in die Ecke packen und nie wieder anrühren.
Das wollen wir natürlich nicht, weil das ist ein guter Mann, dieser Thomas von Finanzfluss. Habe ich viel von dem schon gehört. Guter Mann. Er hört bloß wenig zu, aber er ist ein guter Mann.
Alles klar, Holger. Vielen Dank für deine Zeit, dass es endlich geklappt hat. Und hoffentlich bis irgendwann zum nächsten Mal.
Immer gerne. Bis bald. Tschüss.
Wenn dir die heutige Folge gefallen hat, lass uns sehr gerne eine Bewertung da. Das hilft uns, diesen Podcast auch zukünftig produzieren zu können und noch besser zu machen. Wir wollen auch bei den kommenden Folgen deine Wunschgäste einladen und deine Wunschthemen behandeln. Ansonsten an dieser Stelle noch der rechtlich notwendige Disclaimer. Dieser Podcast dient lediglich der Allgemeininformation und gibt die persönliche Meinung von mir und meinen Gästen wieder. Alle Angaben erheben keinen Anspruch darauf, vollständig und richtig zu sein und sind zudem keine Handlungsempfehlung an dich, bestimmte Finanzinstrumente zu handeln. Wir sind also nicht verantwortlich, wenn du aufgrund unserer Inhalte Entscheidungen zu deiner Geldanlage triffst. Wir machen in diesem Podcast keine Anlageberatung, denn wir wissen ja auch im Einzelfall gar nicht, ob eine bestimmte Aktie zum Beispiel für deine persönliche Risikobereitschaft geeignet ist.